Rainer, lies mal vor. Kapitel 14. Die Katakomben von San Sebastiano. Franz hatte vielleicht in seinem Leben keinen so scharfen, schneidenden Eindruck, keinen so raschen Übergang von der Heiterkeit zur Traurigkeit erfahren als in diesem Augenblick. Es war, als hätte sich Rom unter dem magischen Hauch eines Dämons der Nacht in ein Grab verwandelt. Da der abnehmende Mond erst um 11 Uhr abends aufging, so waren die Straßen, durch die der junge Mann fuhr, noch in die tiefste Finsternis versenkt. Nach Verlauf von 10 Minuten hielt sein Wagen, oder vielmehr der des Grafen, vor dem Gasthof zur Stadt London. Das Diner harrte der Freunde. Da jedoch Albert erwähnt hatte, er gedenke nicht so bald zurückzukehren, so setzte sich Franz ohne ihn zu Tisch. Gewohnt, sie miteinander speisen zu sehen, erkundigte sich Herr Pastrini nach der Ursache seiner Abwesenheit, aber Franz begnügte sich, ihm zu erwidern, Albert habe am Tage zuvor eine Einladung erhalten, der er Folge leiste. Das plötzliche Auslöschen der Moccoletti, die Dunkelheit, die auf den maßlosen Lärm folgende Stille hatten Franz in eine traurige Stimmung versetzt, die nicht ganz frei von Unruhe war. Er speiste also sehr schweigsam, trotz der Dienstfertigkeit seines Wirtes, der wiederholt erschien, um zu fragen, ob er nichts bedürfe. Franz war entschlossen, so lange als möglich auf Albert zu warten. Er bestellte daher den Wagen erst auf 11 Uhr und beauftragte Pastrini, ihn sogleich benachrichtigen zu lassen, wenn Albert zurückkehrte. Um 11 Uhr war dies noch nicht geschehen. Franz kleidete sich an und entfernte sich mit der Bemerkung, er würde die ganze Nacht bei dem Herzog von Bracciano, bei dem die Freunde zu einem Ball geladen waren, zubringen. Das Haus des Herzogs von Bracciano gehörte zu den gesuchtesten Häusern Roms. Die Herzogin, eine der letzten Erbinnen der Colonna, war eine der gefeiertsten Damen der ewigen Stadt, und die Feste, die der Herzog gab, hatten europäischen Ruf. Franz und Albert waren mit Empfehlungsschreiben an ihn nach Rom gekommen. Er fragte deshalb Franz auch sogleich, wo sein Reisegefährte geblieben sei. Franz erwiderte dem Herzog, er habe ihn in dem Augenblick, wo man die Moccoletti ausgelöscht, verlassen und sei ihm bei der Via Marcello aus dem Gesicht gekommen.
»Er ist also nicht nach Hause zurückgekehrt?« fragte der Herzog.
»Ich erwarte ihn bis zu dieser Stunde.«
»Wissen Sie, wohin er gegangen ist?«
»Nicht genau. Ich glaube jedoch, es handelt sich um ein Stelldichein.«
»Teufel!« rief der Herzog. »Das ist ein übler Tag oder vielmehr eine üble Nacht, um noch spät außen zu bleiben. Nicht wahr, Frau Gräfin?«
Diese Worte waren an die Gräfin G. gerichtet, die soeben erschien und am Arme des Herrn Trolonia, des Bruders des Herzogs, auf und abging. »Mir scheint es im Gegenteil, dass es eine bezaubernde Nacht ist,« entgegnete die Gräfin. »Und die, welche sich hier befinden, werden nur klagen, dass sie so schnell vorübergeht.«
»Ich spreche auch nicht von den Personen, die hier sind,« versetzte der Herzog lächelnd. »Die Männer laufen keine andere Gefahr, als die in sie verliebt zu werden. Die Frauen keine andere, als vor Eifersucht zu sterben, wenn sie ihre Schönheit erschauen. Ich spreche von denen, die in den Straßen der Stadt umherlaufen.«
»Ei, guter Gott!« fragte die Gräfin. »Wer läuft zu dieser Stunde auf den Straßen herum, wenn nicht, um auf den Ball zu gehen?« »Unser Freund Albert von Morcerf, Frau Gräfin, den ich heute Abend um 7 Uhr, als er einer Unbekannten folgte, verlassen und seitdem nicht wieder gesehen habe,« sagte Franz.
»Hat er Waffen bei sich?«
»Er geht in der Tracht eines Bajazzo.«
»Sie hätten ihn nicht gehen lassen sollen,« sagte der Herzog zu Franz. »Sie, der Sie Rom besser kennen als er.«
»Oh, es wäre ebenso leicht gewesen, Nummer 3 der Wettrenner, die heute den Preis gewonnen hat, aufzuhalten, als ihn zu hindern. Und dann, was soll ihm geschehen?«
»Wer weiß, die Nacht ist sehr finster und der Tiber ganz nahe bei der Via Marcello.«
Franz fühlte, wie ihm ein Schauer durch die Adern lief, als er fand, dass die Gedanken des Herzogs und der Gräfin so sehr mit seiner persönlichen Unruhe im Einklang standen. »Ich habe im Gasthof bemerkt, ich würde die Nacht hier zubringen, und man benachrichtigt mich, sobald er zurückkommt,« versetzte Franz.
»Ha!« sprach der Herzog. »Ich glaube, es kommt hier gerade einer meiner Diener, der Sie sucht.«
Der Herzog täuschte sich nicht. Der Diener näherte sich Franz und sagte,
»Exzellenz,
Der Gastwirt von der Stadt London lässt Ihnen melden, dass Sie einen Mann mit einem Brief des Vicomte von Merserve bei ihm erwarte.
Warum brachte er den Brief nicht hierher?
Der Bote hat mir keine Erklärung gegeben.
Und wo ist der Bote?
Er ging sogleich weg, als er mich in den Ballsaal eintreten sah, um Sie zu benachrichtigen.
Oh mein Gott,
sagte die Gräfin zu Franz.
Gehen Sie schnell. Es ist ihm vielleicht ein Unglück widerfahren und kommen Sie bald zurück, uns Kunde zu geben.
Franz nahm seinen Hut und entfernte sich in größter Eile. Er hatte seinen Wagen weggeschickt und erst auf 2 Uhr wieder bestellt, aber zum Glück ist der Palast Bracciano kaum 10 Minuten von der Stadt London entfernt. Als sich Franz dem Gasthof näherte, sah er einen Menschen mitten auf der Straße stehen, von dem er keinen Augenblick zweifelte, dass er der von Albert abgeschickte Bote sei. Er ging auf den Menschen, der in einen langen Mantel gehüllt war, zu. Doch zu seinem großen Erstaunen richtete der Unbekannte zuerst das Wort an ihn.
»Was wollen Sie von mir, Exzellenz?«
sagte er, einen Schritt zurückweichend wie ein Mensch, der auf seiner Hut ist.
»Seid ihr es nicht, der mir einen Brief vom Vicomte von Morcerf bringt?«
entgegnete Franz.
»Wie heißt Eure Exzellenz?«
»Baron Franz de Pigny.«
»Dann ist dieser Brief wohl an Eure Exzellenz gerichtet.«
»Bedarf er einer Antwort?«
fragte Franz den Brief aus den Händen des Unbekannten nehmend.
»Ja, wenigstens hofft Ihr Freund auf eine Antwort.«
»So kommt mit mir herauf und ich werde sie euch geben.«
»Ich will lieber hier warten«,
sagte der Bote lachend.
»Warum?«
»Eure Exzellenz wird die Sache begreifen, wenn sie den Brief gelesen hat.«
Franz ging in den Gasthof. Auf der Treppe begegnete er Pastrini, der ihn mit verstörter Miene erwartet hatte. Franz entfaltete rasch das Papier. Der Brief war von Alberts Hand geschrieben und von ihm unterzeichnet. Franz las ihn 2-mal, so überrascht war er von seinem Inhalt. Er lautete:
»Lieber Freund, sobald Sie Gegenwärtiges empfangen, haben Sie die Gefälligkeit, aus meinem Portefeuille, das Sie in der viereckigen Schublade des Sekretärs finden werden, den Kreditbrief zu nehmen. Nehmen Sie den Ihrigen dazu, wenn meiner nicht reicht. Laufen Sie zu Trolonia, lassen Sie sich auf der Stelle 4000 Piaster geben und händigen Sie dieselben dem Überbringer ein. Es ist dringend, dass mir diese Summe ohne Verzug zukommt. Ich sage nicht mehr, da ich auf Sie zähle, wie Sie auf mich zählen können. I believe now in Italian bandits. Ich glaube an italienische Banditen. Ihr Freund, Albert von Morcerf.« Unter diesen Zeilen waren von fremder Hand folgende Worte in Italienisch geschrieben:
»Wenn morgens 6 Uhr die 4000 Piaster nicht in meinen Händen sind, so hat Graf Albert um 7 zu leben aufgehört. Luigi Vampa.«
Die zweite Unterschrift erklärte Franz alles, und er begriff das Widerstreben des Boten, zu ihm heraufzukommen. Die Straße schien ihm sicherer als Franzens Zimmer. Albert war in die Hände des berüchtigten Banditenführers gefallen, an dessen Existenz er so lange nicht hatte glauben wollen. Es war keine Zeit zu verlieren. Er lief an den Sekretär, öffnete ihn, fand in der bezeichneten Schublade das Portefeuille und in dem Portefeuille den Kreditbrief. Er war im Ganzen auf 6000 Piaster ausgestellt. Aber von diesen 6000 Piastern hatte Albert bereits 3000 verbraucht. Franz besaß keinen Kreditbrief, da er in Florenz wohnte und nur nach Rom gekommen war, um hier 7 bis 8 Tage zu bleiben. So hatte er etwa 100 Louisdor mitgenommen. Und davon blieben ihm höchstens noch 50. Es waren also noch 700 bis 800 Piaster erforderlich, wenn Franz und Albert die verlangte Summe zusammenbringen sollten. Allerdings konnte Franz auf die Gefälligkeit des Herrn Trolonia rechnen, und er war daher auch schon im Begriff, in den Palast Bracciano zurückzukehren, als ein leuchtender Gedanke seinen Geist durchblitzte. Der Graf von Monte Cristo fiel ihm ein. Franz wollte eben den Wirt rufen lassen, als dieser auf der Türschwelle erschien.
»Mein lieber Herr Pastrani«, sagte er, »glauben Sie, dass der Herr Graf zu Hause ist?«
»Ja, Exzellenz, er ist soeben zurückgekommen.«
»Ich bitte Sie, fragen Sie ihn für mich um Erlaubnis, ihn einen Augenblick sprechen zu dürfen.«
Der Wirt beeilte sich, diesen Auftrag zu vollziehen. 5 Minuten nachher meldete er Franz, der Graf erwarte ihn. Franz durchschritt rasch den Gang,
Ein Diener führte ihn bei dem Grafen ein. Er befand sich in einem kleinen, ganz von Divans umgebenen Kabinett, das Franz noch nicht gesehen hatte. Der Graf kam ihm entgegen.
»Ei, welch guter Wind führt Sie zu dieser Stunde hierher«, sagte er. »Sollten Sie das Abendessen mit mir nehmen wollen? Das wäre sehr liebenswürdig.«
»Nein, ich komme wegen einer sehr ernsten Angelegenheit.«
»Wegen einer ernsten Angelegenheit«, sagte der Graf, Franz mit dem ihm eigentümlich tiefen Blick anschauend. »Worum handelt es sich?«
Franz übergab Alberts Brief und sagte, »Lesen Sie.«
»Ah«, rief der Graf.
»Was sagen Sie dazu?« fragte Franz.
»Haben Sie die verlangte Summe?«
»Es fehlen mir 800 Taler.« Der Graf ging an einen Sekretär, öffnete ihn, zog eine Schublade voll Gold heraus und sagte zu Franz,
»Ich hoffe, dass Sie mir nicht die Beleidigung antun werden, sich an einen anderen als mich zu wenden.«
»Sie sehen im Gegenteil, dass ich gerade zu Ihnen gekommen bin.«
»Dafür danke ich.«
»Nehmen Sie.«
Und er ersuchte Franz, das Gold zu nehmen.
»Ist es denn durchaus notwendig, diese Summe Luigi Vampa zu schicken?« fragte der junge Mann den Grafen ebenfalls fest anschauend.
»Bei Gott«, rief dieser, »urteilen Sie selbst. Die Nachschrift klingt sehr bestimmt.«
»Es scheint mir, wenn Sie ein wenig nachdenken wollten, würden Sie ein Mittel finden, das die Unterhaltung sehr vereinfachen müsste«, entgegnete Franz.
»Welches?« fragte der Graf erstaunt.
»Wenn wir zum Beispiel Luigi Vampa miteinander aufsuchten. Ich bin überzeugt, er schlüge es Ihnen nicht ab, Albert freizugeben.«
»Mir? Welchen Einfluss soll ich auf den Banditen ausüben?«
»Haben Sie ihm nicht einen von den Diensten geleistet, die man nie vergisst?«
»Einen Dienst?«
»Haben Sie nicht vor wenigen Tagen Peppino gerettet?«
»Aha«, rief der Graf, »wer hat Ihnen das gesagt?«
»Was interessiert das? Ich weiß es.«
Der Graf blieb einen Augenblick stumm. »Und wenn ich Vampa aufsuchte, würden Sie mich begleiten?«
»Falls Ihnen meine Gesellschaft nicht zu unangenehm wäre.«
»Gut, es sei. Das Wetter ist schön, ein Spaziergang nach der Campagna kann uns nur wohltun. Wo ist der Mensch, der diesen Brief gebracht hat?«
»Auf der Straße.«
»Er muss hören, wohin wir gehen. Ich werde ihn rufen.« Der Graf trat an das Fenster des Kabinetts, das nach der Straße ging, und pfiff auf eine besondere Weise. Der Mann mit dem Mantel entfernte sich von der Mauer und schritt bis in die Mitte der Straße hervor.
»Salite!«
sprach der Graf mit einem Ton, als gäbe er seinem Bedienten einen Befehl. Der Bote gehorchte, ohne zu zögern, ja sogar mit einem gewissen Eifer, sprang die vier Stufen der Freitreppe hinauf und trat in den Gasthof. 5 Sekunden nachher war er an der Tür des Kabinetts.
»Ah, du bist es, Peppino«,
rief der Graf. Doch statt zu antworten, warf sich Peppino auf die Knie, ergriff die Hand des Grafen und drückte seine Lippen wiederholt darauf.
»Oh«, sagte der Graf, »du hast noch nicht vergessen, dass ich dir das Leben rettete. Das ist seltsam. Es sind doch heute schon 8 Tage vorüber.«
»Nein, Exzellenz, ich werde es nie vergessen«,
antwortete Peppino mit dem Tone der tiefsten Dankbarkeit.
»Nie? Das ist sehr lange. Doch schon genug, wenn du es nur glaubst. Steh auf und antworte.«
Peppino warf einen unruhigen Blick auf Franz.
»Oh, du kannst vor dem Herrn sprechen«, versetzte der Graf. »Es ist einer meiner Freunde. Wie ist der Graf in Luigis Hände gefallen?«
»Exzellenz, die Kalesche des Franzosen hat wiederholt den Wagen gekreuzt, worin Theresa saß.«
»Des Hauptmanns Geliebte?«
»Ja, der Franzose liebäugelte mit ihr. Theresa machte sich den Spaß, es zu erwidern. Der Franzose warf ihr Sträuße zu und sie ihm. Alles wohlverstanden mit der Einwilligung des Hauptmanns, der sie als Kutscher verkleidet führte.«
»Und dann?« fragte der Graf.
»Nun, dann nahm der Franzose die Maske ab. Theresa tat dasselbe. Der Franzose verlangte eine Zusammenkunft. Theresa sagte sie ihm zu.
Nur fand sich statt Theresa Beppo, verkleidet als Bäuerin, auf den Stufen der Kirche von San Giacomo ein. Ein Wagen wartete am Ende der Via Marcello. Beppo forderte den Franzosen auf, ihm zu folgen. Er ließ sich dies nicht zweimal sagen und setzte sich neben ihn. Dieser sagte ihm nun, er führe ihn nach einer Villa, die eine Meile von der Stadt liege. Der Franzose versicherte Beppo, er sei bereit, ihm bis ans Ende der Welt zu folgen. Sogleich fuhr der Kutscher die Strada di Ripetta hinauf, erreichte die Porta di San Paolo, und als der Franzose 200 Schritte in der Campagna zu unternehmend wurde, setzte ihm Beppo ein paar Pistolen vor die Brust. Rasch hielt der Kutscher seine Pferde an, wandte sich auf seinem Sitz um und tat dasselbe. Zu gleicher Zeit stürzten 4 von den unseren, die am Ufer des Almo verborgen waren, an den Kutschenschlag. Der Franzose hatte große Lust, sich zu verteidigen, wirkte Beppo auch ein wenig, wie ich hörte, aber er konnte gegen 5 bewaffnete Männer nichts machen, er musste sich ergeben. Man ließ ihn aussteigen, folgte dem Ufer des Flüsschens und führte ihn zu Teresa und Luigi, die ihn in den Katakomben von San Sebastiano erwarteten. »Ei, das ist eine romantische Geschichte«, bemerkte der Graf. »Was sagen Sie dazu, Sie, der Sie Kenner sind?« »Ich würde Sie sehr lustig finden, wäre Sie einem anderen als dem armen Albert begegnet.« »Wenn Sie mich nicht gefunden hätten«, erwiderte der Graf, »so würde dieses Liebesabenteuer Ihrem Freund ziemlich teuer zu stehen gekommen sein. Doch beruhigen Sie sich, er wird mit der Angst davonkommen.« »Und wir suchen ihn auf?« fragte Franz. »Bei Gott, umso mehr, als er sich an einem sehr malerischen Ort befindet. Kennen Sie die Katakomben von San Sebastiano?« »Nein, doch ich dachte, sie einmal zu besuchen.« »Wohl, die Gelegenheit ist da und es wäre schwer, eine bessere zu finden. Haben Sie Ihren Wagen?«
»Nein.«
»Gleichwohl. Es ist mir Gewohnheit, Tag und Nacht einen Wagen angespannt halten zu lassen.«
»Tag und Nacht angespannt?«
»Ja. Ich bin ein sehr launenhafter Mensch und muss Ihnen sagen, dass mir zuweilen, wenn ich aufstehe, nach der Mahlzeit oder auch mitten in der Nacht, die Lust ankommt, nach irgendeinem Punkt der Welt zu reisen, und dann reise ich auch.« Der Graf läutete, sein Kammerdiener erschien. »Lassen Sie den Wagen vorfahren«, sagte der Graf zu ihm. »Nehmen Sie die Pistolen heraus, die in den Taschen sind. Es ist nicht nötig, den Kutscher zu wecken. Ali fährt.« Nach einem Augenblick hörte man den Wagen. »Halb 1 Uhr«, sagte der Graf auf seine Uhr blickend. »Wir hätten erst um 5 fahren können und wären noch zu rechter Zeit gekommen. Doch dann würde Ihr Gefährte vielleicht eine schlimme Stunde durchgemacht haben, und es ist daher besser, ihn auf der Stelle den Händen der Ungläubigen zu entziehen. Sind Sie immer noch entschlossen, mich zu begleiten?«
»Mehr als je«,